abonniert meinen Börsenbrief oder investiert doch in ETFs, in Fonds. Lege dein Geld sicher an bei uns auf der Bank. Oder vielleicht hast du andere Ratschläge gehört, wie gib dein Geld erst gar nicht zur Bank, sondern hab's unter den Hals unter deinem Kissen. Und viele andere Themen zu dem Thema Geld haben wir bestimmt schon mal gehört. Und für viele von uns ist das Thema auch ein Thema, das mit Emotionen zumindest behaftet ist. Und heute wollen wir über Geld reden, aber wir wollen nicht über das Investieren reden in irgendwelchen Kapitalanlagen, sondern wir wollen heute reden, wie wir unser Geld auch im Reich Gottes investieren können und vielleicht sogar auch sollen.
Hey Podcast-Freunde, willkommen zu Voices of Life, dem Podcast mit Themen rund um den apostolischen Glauben im 21. Jahrhundert. Lasst uns drüber sprechen, was euch interessiert, hier auf Voices of Life.
Hallo zusammen, wie wir schon gehört haben, heute geht es um das liebe Geld. Und wer kennt es nicht? Geld, man hat es nicht, manchmal hat man zu viel, das ist eher selten. Man hat meistens oftmals zu wenig, aber das war früher nicht so, dass man mit Papiergeld gehandelt hat, sondern es hat ganz anders angefangen. Damals gab es noch eine Kuh für Weizen, Milch für Eier und es war ein Tauschgeschäft und das hat sich über die Zeit eben verändert, dass es eben nicht mehr war, weil es war auch sehr umständlich, würde ich mal sagen. Um seine Kuh dann vorbeizubringen, jetzt zu Justin die Kuh zu bringen.
Boah, schwierig, ja.
Erstmal die dort lebend anzukommen, diesmal. Und deswegen hat sich das natürlich deutlich vereinfacht. Das heißt, heutzutage geht es eben nicht mehr, wie oftmals noch zu Bibelzeiten, darum, okay, Tiere zu bringen, Tiere als Opfer dann eben auch darzubringen, sondern heute ist es eben über Geld und über diese Art von Finanzen geregelt. Nichtsdestotrotz hat sich aber das Thema Opfer nicht verändert, weil Gott eben immer noch dann von uns erwartet, dass wir eben von dem, was wir verdienen, eben einen Teil davon zu geben.
Ja, und das ist ja das, was gemeint ist, auch noch heute, wenn wir Opfergabe sagen. Also je nachdem, ob du Kirchenkreise schon viel besucht hast, ist dir das Wort vielleicht ganz normal. Also für uns alle ist das ein ganz gewöhnliches Wort. Opfergabe wissen wir direkt, da wird Geld gegeben heutzutage. Also wir opfern keine Tiere da, wir geben auch nicht irgendwelche komischen Sachen oder so, sondern wir opfern einen Teil unseres Geldes sozusagen.
Gut, ich meine, damals haben die Leute ja was mitgebracht in ihre Tempelanlagen, ob das jetzt in einem jüdischen Kulturkreis war oder ob es jetzt in anderen heidnischen Praktiken war, die haben ihre Opfergaben mitgebracht zu dem Tempel als etwas, das für sie wichtig war, das einen Wert hatte. Und das haben sie gebracht aus Dankbarkeit oder weil sie etwas Bestimmtes wollten von ihren Gottheiten und haben dann dieses Opfer dargebracht. Daher kommt dieses Wort Opfer. Und wir bringen heute natürlich kein Gemüse mehr vorbei oder bringen irgendwelche angefertigten Lederartikel und was weiß ich, was wir selber geklöppelt haben oder zusammengebaut haben oder halt dieses Rindvieh, von dem wir vorhin schon gehört haben. Das bringen wir natürlich nicht mehr in die Gottesdienste und ich bitte auch darum, das nicht zu tun, sondern heutzutage machen wir das mit etwas anderem, das auch für uns wertvoll ist und für manche Menschen gefühlt so wertvoll ist, dass sie es gar nicht weggeben wollen. Und das ist das liebe, liebe Geld.
Ja, ich wollte noch kurz dazu was sagen. Manchmal wäre es gar nicht so schlecht, wenn man was mitbringen müsste, was Größeres mitbringen müsste, weil Geld ist ja mittlerweile schon so klein. Und teilweise kann man es ja, muss man es ja gar nicht mehr mitbringen von einem Ort zum anderen Ort, sondern man hat seine Karte dann und dann kann man das irgendwie per EC dann einfach zahlen. Und manchmal, also manchmal, bei mir passiert es sehr oft leider, weil ich nie Bargeld wirklich an mir habe, vergesse ich es dann manchmal einfach, mein Opfer mitzunehmen zum Gottesdienst. Und da, ey, das ist echt, manchmal echt ein Struggle. Aber wie wir schon gehört haben, es ist schon wichtig, dass wir da was mitbringen und als Danksagung zum Herrn, dass wir da wirklich ja, ihm danken können und ihm zeigen können, dass wir ihm vertrauen. Somit versuch immer, außer wenn in deiner Gemeinde, es gibt ja auch Gemeinden, die haben ja EC-Geräte, wo man das dann hast du es dann.
Oder mit PayPal.
Genau, oder mit PayPal.
Aber weißt du, wenn du dein Geld mal vergessen solltest, wir akzeptieren auch großzügige Überweisungen.
Ja, echt? Problem. Ah, okay, stimmt. Da war ja dieser Überweisungstipp. Gibt es die noch unten eigentlich?
Ich kann es auch online machen.
Ja, stimmt.
Ich habe sogar wieder schon in Echtzeit zweimal oder so, glaube ich, was überwiesen, wo mir das Gleiche passiert
echt?
Ist. Ja,
okay.
Ja,
also ja das ist gut eigentlich, ja.
Und es ist ja auch nicht weniger wert.
Ja.
Also jetzt aus meinem Sinn, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt das Bargeld nicht in die Kirche gebracht, sondern das dann überwiesen.
Ja.
Da setze ich so, dass Gott dann sagt, oh, mein Kind, das kann ich jetzt nicht so akzeptieren.
Das war nicht vor Ort.
Genau.
Das geht nicht.
Das zählt nicht. Und deswegen, also da die Art des Gebens sozusagen ist, glaube ich, da jetzt gar nicht so relevant, wie eben, dass man es, wie du auch gesagt hast, eben mit Freude gibt, weil 2. Korinther zum Beispiel sagt uns da auch in 9, Vers 7, schreibt Paulus, denn einen freudigen Geber hat Gott lieb und dass jeder nach seinem Willen geben soll, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Es ist nicht, dass irgendwer gezwungen ist. Mhm. Boah, wenn du nicht gibst, da hatten wir, oh, da fällt mir gerade ein, wir hatten mal ein Weihnachtsstück gespielt mit der Jugend damals, das ist schon ewig her.
Ja, genau.
So alt ist er schon.
Da kam tatsächlich, dann haben wir aus Spaß es eben gespielt, dass dann einer wirklich wie ein Türsteher gekommen ist mit der Pistole an den Kopf gehalten hat. So, du gibst jetzt, du gibst noch ein bisschen.
Ja,
und so ist es natürlich nicht. Da schaut auch keiner, oh, gibst du jetzt 5 Euro, gibst du 100 Euro, weil es nicht relevant ist, der Betrag an sich, sondern wie ist unser Herz dabei? Geben wir das willig, weil wir es Gott geben wollen oder geben wir es aus Zwang?
Und deswegen haben wir unter anderem auch so als Randinfo in unserer Gemeinde Opferbeutel oder Klingelbeutel wurden sie als genannt. Und deshalb, damit auch keiner sehen kann, was der vor mir gerade reingegeben hat. Ja. Wir hatten früher mal so Opferteller und Opferschalen und da habe ich auch immer gedacht, wenn du mal an einem Tag da bist, wo es dir peinlich ist, weil du einfach nicht dran gedacht hast und du hast gerade mal noch so 20 Cent in der Tasche, denkst du, wenigstens will ich etwas reinmachen und dann hast du dich richtig schlecht gefühlt, weil du genau wusstest, wenn ich es jetzt reinlege, der Teller geht weiter, der nächste sieht und denkst so, really? Ist das alles? Und das haben wir jetzt nicht mehr dadurch, dass wir diese Opferbeutel haben. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir sagen, oh super, da brauche ich nur 2 Cent zu geben. Der Herr sieht es ja. Und es muss ja auch von Herzen her kommen. Und wie du das sagtest, es geht gar nicht primär um den Betrag, sondern es geht um das Motiv dahinter, um auch die Bereitschaft, dem Herrn wirklich zu geben, was einem auch das Werk des Herrn wert ist.
Ja.
Spielt ja auch noch eine Rolle.
Ja.
Und weißt du, wenn ich irgendwo hingehe und ich finde es wertvoll und kostbar, dann bin ich auch bereit, mehr dafür auszugeben.
Mhm. Ja.
Aber wenn ich, also ohne jetzt beleidigend zu sein, wenn ich in ein Fastfood-Restaurant gehe, möchte ich eigentlich nicht so viel zahlen für das qualitativ doch sehr hochwertige Essen ausgeben, anstatt zu einem anderen Laden, wo wirklich frisch gekocht wird, wo wirklich Arbeit, Handwerk drinsteckt, da bin ich auch bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Und so ähnlich ist es doch auch, wenn wir zu dem Haus des Herrn kommen, da bekommen wir etwas für unsere Ewigkeit, für unsere Seele. Und das sollte uns etwas wert sein. Und das ist nicht etwas, das wir jetzt, oder das ich jetzt sage, um Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen, sie unter Druck zu setzen und sagen, ja, wir müssen doch viel geben und so weiter. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Weil wie gesagt, wir sollten uns überführen lassen von dem Herrn und das geben, was wir dann spüren.
Ja, wobei ich finde, es ist schon ein guter Ansatz, wenn man sich einfach mal fragt, was habe ich denn so an Online-Shopping zum Beispiel in den letzten 2 Wochen gemacht oder Einkäufen oder Essen genauso irgendwo hier, da und das mal zusammenzählt und sich dann so zu denken, also wenn ich da so bereit bin, wir geben ja oft unser Geld gerne aus für diese Sachen. Wir freuen uns ja schon, dass wir das jetzt kaufen können.
Shopaholic.
Aber dass wir uns dann auch mal fragen, dann sollte ich jetzt aber auch hier, wenn es um den Herrn geht, nicht oberknauserig auf einmal sein. Dann ist irgendwas nicht ganz richtig. Also das ist jetzt meine Meinung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also von daher würde ich sagen, es ist schon eine Sache, die kann man sich einfach mal fragen. Weil es gibt doch auch diesen Spruch, Taten sprechen mehr als Worte oder so ähnlich.
Ja.
Also du kannst ja viel sagen und dir auch selbst einreden, aber an deinen Taten siehst du dann schon immer wieder auch, was ist wirklich mit deinem Herzen los.
Mhm. Ich weiß nicht, wer das war, aber irgendwo habe ich es mal gehört oder auch nur gelesen, kriege ich jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber da hat jemand gesagt, zeig mir einfach mal deinen Kontoauszug oder deinen Geldbeutel und dann sehe ich deine Prioritäten.
Mhm. Krass, ja.
Und das ist vielleicht, wir müssen das ein bisschen relativieren. Manche Leute haben vielleicht eine Miete, die sie jeden Monat, was weiß ich, 2000 Euro zahlen müssen für die Miete oder sowas. Jetzt, also die kann es ja vielleicht geben, wer weiß. Und dann sagst du da, aber so viel hast du jetzt nicht in den Opferteller gegeben, 2000. Also das muss man schon ein bisschen relativieren, aber trotzdem ist da schon einiges dann. Mhm. Ja, wo dein Geld überall hinfließt, das sind gewisse Prioritäten.
Mhm. Ja, und das ist ja auch nicht, was Gott will. Er verlangt ja nicht von uns, bleiben wir bei dem 2000 Euro Miete-Beispiel, dann du musst genau das treffen und noch mehr geben, dass du auch gar nichts mehr für dich hast. Das ist nie Gottes Antritt gewesen sondern er will eben auch, dass wir auch weise mit unserem Geld einfach auch umgehen.
Ja.
Dass wir eben, wenn wir jetzt sehen, okay, das Geld fließt eben, die Hälfte von meinem ganzen Gehalt geht dann einfach für Essen gehen und so weiter drauf, wenn ich das einfach merke für mich, dann ist das ja auch keine weise Verwalterschaft von dem, was Gott mich gesegnet hat damit. Weil Gott gibt uns einen Arbeitsplatz, er gibt uns die Möglichkeit, Einkommen auch zu produzieren und zu erzielen. Und dann eben auch weise damit umzugehen, mit diesem Segen, sagen, okay, Herr, na, das und das habe ich an Ausgaben, das sind auch Fixausgaben, die ich auch einfach habe, einfach auch Lebensunterhaltskosten und dann zu sehen, okay, was kann ich aber eben von dem, was dann übrig bleibt, eben auch als Opfergabe geben, was habe ich da noch, wo ich dann sage, okay, das könnte ich für das ausgeben, aber ich kann es auch für das Reich Gottes eben geben und da rein investieren.
Und das Stichwort, was du sagtest, war Segen. Das finde ich auch gut, weil wir müssten alle auch verstehen und realisieren, dass das Geld, das wir bekommen, das ist ein Segen Gottes. Und ja, ich weiß, du bist vielleicht am Arbeiten dafür. Du musst dann 40 Stunden die Woche oder länger oder weniger, wie auch immer, malochen. Und dafür kriegst du ein Geld. Aber es ist ein Segen Gottes. Es kommt alles von dem Herrn. Und es muss uns irgendwo auch klar sein, dass das so ist. Weil dann sind wir auch, gehen wir vielleicht auch ganz anders mit dem Geld um in Bezug auf Dinge Gottes, auf unser eigenes Leben. Natürlich ist es so, dass wir unser eigenes Leben vernünftig führen sollen und dass wir unsere Rechnungen zahlen können und so weiter. Ganz klar, dass wir nicht rausgehen und betteln müssen. Weil wir sonst, was weiß ich, komisch mit dem Geld umgegangen sind und fangen an, jetzt dann auch noch anderen Leuten zur Last zu fallen. Und weißt, unser Gott ist kein Gott, wie soll ich sagen, des Wohlstandes oder der Wohlfahrt, so wollte ich eigentlich sagen. Das heißt, dass Leute, die könnten, aber nicht wollen, lassen sich einfach Geld geben. Wir leben in einem Staat, wo das praktisch möglich ist. Du brauchst nicht zu arbeiten, bekommst relativ gutes Geld. Und du könntest aber arbeiten. Du willst das nur nicht, weil du dann sagst, naja, da habe ich 10 Euro weniger, als wenn ich jetzt nichts mache und wer einfach vom Amt bezahlt. Das ist nicht die Einstellung, die der Herr bei keinem von uns möchte. Und wir reden nicht von den berechtigten Fällen. Von mir aus eine alleinerziehende Mutter, die plötzlich ihren Ehemann verloren hat und jetzt kann sie dann einfach nicht zahlen, weil die haben einen Stall voll Kinder, also 4, 5 Kinder sind zu Hause und die sind alle noch kleine Kinder und sie kann einfach nicht weg, weil auch keine Verwandtschaft in der Nähe ist und da gibt es vielleicht extreme Situationen. Von denen reden wir ja gar nicht, sondern wir reden von denjenigen, die könnten, aber es nicht wollen. Und das ist nur so ein kleiner Teilaspekt, dass der Herr so etwas auch nicht möchte. Also wir sollen schon arbeiten und dann kriegen wir auch etwas davon, aber es ist trotzdem noch ein Segen vom Herrn.
Ja, und noch anknüpfend auch an diesen Gedanken. Ich habe mir mal überlegt, wir singen solche Lieder wie Mein Leben gehört dir, aber de facto, wir verbringen ja einen Großteil unseres Lebens mit dem Arbeiten. Und warum tun wir das? Aber auch um das Geld zu verdienen, um das Geld zu haben. Aber streng genommen, wenn wir dann singen, Mein Leben gehört dir, dann meinen wir auch, ja, meine Zeit, was ich tue und so weiter, gehört dir. Wenn das, was du tust, dir aber Geld bringt, dann sagst du eigentlich auch, mein Geld gehört auch dir. Also wenn du es wirklich meinst, wenn du singst, mein Leben gehört dir, dann hast du auch so eine gewisse Einstellung, dass du sagst, alles, was ich hier habe auf der Erde, was ich besitze, das ist vom Herrn gekommen. Ja, so wie Hiob auch gesagt hat, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr sei gepriesen. Du verstehst so ein bisschen, das ist nicht meins, sondern das hat mir der Herr gegeben, der hat mich gesegnet damit. Und der möchte aber auch, dass das zum Segen eingesetzt wird. Das hat er dir nicht gegeben, damit du einfach nur jetzt ganz selbstsüchtig deine eigenen Verlangen befriedigst oder sowas, sondern er möchte eigentlich auch, dass du zum Segen wirst dann, wenn er dich segnet.
Ich denke jetzt auch nicht unbedingt, dass der Herr was dagegen hat, wenn wir es uns ab und zu auch mal gut gehen lassen, auch mal materialistisch gesehen. Mir ist aber gerade in den Sinn gekommen und ich sage es einfach nur, weil es hier ein bisschen irgendwo eine Herausforderung ist. Weißt du, was ihr dazu zu sagen habt? Es kommt jetzt aus der Ecke herausgeschossen. Welche Hobbys hatten eigentlich Paulus, Petrus und die anderen Jünger?
Petrus hat safe noch gefischt. Ab und zu mal so eine Angel ausgeschmissen.
Oder wenn er dann durch den Markt gelaufen ist und ein besonderes Fischernetz gesehen hat, hat er,
Wer weiß. Und der Paulus?
Na, der hat noch gearbeitet selbst, gell? Wahrscheinlich dann
als keine Zeit für Hobbys.
Also, nö, ich glaube nicht.
Aber vielleicht hat er Lesehobby
gehabt. Bestimmt, der hat bestimmt viel gelesen. Ja, bestimmt. Und Papier hat er sich gekauft.
Und Sprachen wahrscheinlich.
Nein, ich habe das jetzt einfach mal bewusst reingeworfen, weil es gibt manche Leute, die wären extrem. Weißt du, was ich meine? Die werden dann, die sind so extrem, dass sie dann sagen, nein, es muss alles für die Arbeit des Herrn da sein. Also nur, dass deine Grundbedürfnisse müssen gedeckt sein und alles andere gibst du dem Herrn und so. Ich finde, das ist nicht der Wille Gottes. Das ist nicht so, wie wir es haben sollen. Natürlich, wie du sagtest, wir sollten jetzt nicht nur eigennützig denken und uns nur das schöne Leben machen und nicht an andere denken. Aber ich denke, das ist auch ein Prinzip Gottes. Er möchte, dass es uns zwar gut geht, aber dass wir immer bewusst sind, dass wir dieses Geld von ihm bekommen haben und dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, es in seine Arbeit, in sein Werk zu stecken, dass wir das tun. Und damit meine ich nicht, dass wir eine Organisation bereichern wollen oder dass wir einen Leiter dieser Organisation, einen Pastor bereichern wollen, weil das ist doch so immer diese Gedanken, die sie haben. Geld, das ist einfach ein polarisierendes Thema, aber vielleicht will da jemand noch was dazu sagen, generell zu diesem Aspekt der.
Ja, also ich habe schon oft so Sprüche auch jetzt gehört, wie ja, Pastor müsste man sein, arbeite ich nur am Sonntag und kriegst das Geld quasi in Strömen auf dein Konto.
Genau.
Das ist halt komplett falsch. Ja. Da muss man mal aufräumen. Also ich weiß nicht mal, wie es jetzt ist bei denen, die halt tatsächlich in den traditionellen Kirchenpriester sind, auch was die bekommen. Ich vermute, das sind auch nicht Unsummen, aber es gibt natürlich auch immer wieder Skandale, die man da mitbekommen hat von irgendwelchen Bischöfen, die dafür Millionen ihre Anwesen und so weiter finanziert haben von Kirchengeldern. Und ich denke, durch diese Storys, die auch in der Presse kursieren, wird es dann bestärkt, dass man so denkt, ja, wenn es um Kirche geht und Geld geben, dann gibt es immer irgendeinen, der da fett absahnt. Also in dem Fall du hier als Pastor.
Normal.
Und es ist halt der größte Quatsch, den es gibt. Also ich habe mit Steven letzt darüber geredet, wie krass das ist, was sich Menschen denken. Weil wenn man dann mal so nah dran ist, wie wir jetzt hier sind, dann weiß man, dass in unserem Fall ja sogar ein Vollzeitjob tut, dass da so viel Engagement geht. Also dein ganzes Leben dreht sich ja um diesen Dienst des Pastors, um diesen Dienst der Kirche. Also du gibst eigentlich einen Großteil deines Lebens weg dem Herrn, diesem Dienst des Pastors.
Ja.
Und es ist nicht immer sehr belohnend noch dazu.
Also,
und auch finanziell wissen wir hier natürlich, dass das Geld, was hier gegeben wird, das ist für die Arbeit des Herrn am Gebäude und für die Gemeindearbeit und so weiter.
Ja.
Oder widersprichst du da?
Also
machst du doch heimliche Urlaubs auf Mallorca?
Ich kann persönlich
jetzt kommt's raus.
Ich kann tatsächlich persönlich sagen, da mein Vater ja auch mal Pastor war, dass da schon also sehr viel hintersteckt, was man gar nicht mitbekommt teilweise. Teilweise Telefonate, die man führen musste mit gewissen Leuten in der Gemeinde, die dann stundenlang über gewisse Dinge Aufklärung bräuchten, ob es jetzt eine Bibelstudie ist, ob es jetzt private Unterstützung ist oder geistige Unterstützung ist oder auch einfach sich vorzubereiten, und das kriege ich auch teilweise bei unserem Pastor mit, sich vorzubereiten für gewisse Gottesdienste, ob es jetzt sonntags, mittwochs oder dienstags, je nachdem, was da ist und da permanent irgendwas hat und dann, wenn man noch Programm hat mit anderen Gemeinden, wie jetzt, was wir oft haben, Gemeindetreffen und Camps und das ist ja alles, muss ja alles geplant werden und alles irgendwie organisiert werden und somit. Also von dem, was ich, mein Vater hat hauptsächlich nur damals in seiner Gemeinde viel gemacht, aber was ich von unserem Pastor teilweise sehe, ist, der ist ja teilweise nur am Schuften und am Planen und da muss ich echt sagen, also dafür müsste man eigentlich, darf eigentlich keinen Preis eigentlich aufwenden. Und ich glaube, es gibt auch mehrere Pastoren in anderen Gemeinden.
Genau.
Ich glaube, das sind auch andere Pastoren in anderen Gemeinden, die genauso teilweise da in ihrer Arbeit hinten dran stecken. Aber die natürlich zeigen die es halt nicht vor, weil am Ende des Tages machen die es ja auch für den Herrn. Und ich meine, natürlich für uns, aber am Ende des Tages auch für den Herrn, weil der Herr sie dazu berufen hat. Und somit sollen wir da, für die Leute, die denken, der macht es nur Sonntag und Dienstag und Rest chillt er sein, Bruder. Nicht mal annähernd so, weil wie gesagt, da ist Gebet dahinter, da ist Tränen dahinter, da ist Kopfschmerzen, Herzschmerzen dahinter, würde ich jetzt behaupten. Wie gesagt, das habe ich jetzt nur von meiner Vaters Seite rausbekommen. Ich kann mir vorstellen, dass bei unserem Pastor das teilweise genauso ist und macht sich Sorgen um gewisse Personen oder unterstützt bei gewissen Personen. Ich weiß auch persönlich, dass der Pastor mich in vielen Sachen unterstützt hat und alles und somit, das ist teilweise. Ja, priceless.
Und deswegen, wenn ich mich richtig erinnere, sagt Paulus ja auch, dass er schon ein Recht gehabt hätte, auch in seiner Arbeit von den Leuten was zu bekommen. Weil jemand, der arbeitet, der soll ja auch Lohn bekommen. Und das sind unglaubliche Dinge, die jemand da leistet. Und wenn dann jemand davon auch lebt, dann ist es auch der Wille Gottes.
Ja.
Aber trotzdem ist wichtig zu verstehen, grundsätzlich, wir in einer Gemeinde, du gibst nicht dem Pastor dein Geld.
Natürlich, ja, natürlich nicht.
Also, oder wenn das so ist oder den Eindruck macht, dann läuft irgendwas falsch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Es gibt natürlich solche Sachen und das ist dann auch berechtigt, da Kritik zu geben, aber generell sollte es halt nicht so sein, dass du das Geld dem Pastor gibst, mhm. sondern das Geld geht dem Haus Gottes, der ja. Arbeit Gottes zu.
Ja.
Und wenn der Pastor Vollzeit da arbeitet in der Arbeit des Herrn und dann davon leben kann auch,
ja.
dann preist kann das auch okay sein. Genau, ja. preist den
Fall.
Herrn.
Auf jeden Fall.
Und selbst wenn nicht Vollzeit. Weil, ja. Also für mich ist das so die Vorstellung, es hinkt ein bisschen, du schaust dir ein Unternehmen an, das hat 1000 Leute jetzt.
Ja.
Oder nehmen wir mal nur 200. Die Arbeit, die diese Person hat mit diesen 200 Menschen,
ja.
ist so ungemein und das ist ja. nur weltlich. Das bringt nichts für die Ewigkeit, nichts für die Seele. Da verdienen die Leute ihr Geld, gehen nach Hause und das war's.
Ja.
Und hier geht es um so viel mehr. Und dann spricht man das den Menschen, diesen Leitern, den Pastoren ab, sagt ja, nee. Ja. Also die sollten da gar kein Geld davon haben. Das finde ich Quatsch. Das ist einfach dumm.
Ja.
Ich muss sagen, das ist eine Dummheit. Einstellung, die ist für mich nicht verständlich, weil es so viel Verantwortung ist.
Ja.
Und wenn das dann in der Welt ist, man sieht dann Manager, ja, der verdient seine Million. Ja, das ist gerechtfertigt. Ja, das ist okay. Der hat ja auch viel Verantwortung.
Ja.
Aber allein nur eine Seele, die der Pastor eine Verantwortung hat, weil er eben auch über unsere Seelen wacht, das ist... Klar, der Vergleich hinkt natürlich, der Manager ist natürlich was anderes als ein Pastor,
aber
trotzdem, wenn man sagt, ja, nee, der verdient das nicht, ist für mich einfach fehl am Platz, diese Argumentation.
Ja, so, gut. Also, ihr habt also die Punkte alle erwähnt, die ich euch habe aufschreiben lassen. Ja, vielen Dank dafür.
Nein, das war Ironie nur für Zuhörer, die keine Ironie verstehen. Wir hatten keine Punkte, die wir aufgeschrieben bekommen haben.
Achso, den Punkt habe ich noch nicht erwähnt.
Ja. Los, haut raus. Ja, genau. Natürlich, klar, wenn du in ein Amt kommst und der Herr ruft dich in ein Amt zum Predigen oder als Pastor und du sollst eine Gemeinde leiten, dann tust du das nicht, also wenn es wirklich ein Ruf Gottes ist und du folgst dem Herrn, dann ist es nicht, weil du dich bereichern möchtest oder weil du gut Geld verdienen möchtest. Du willst dir ein super irdisches Leben aufbauen. Das kann nicht der Grund sein. Also wenn jemand reich werden möchte, dann sollte der es anders tun. Denn wenn du das tust, indem du die Gemeinde ausnutzt oder die Mitglieder der Gemeinde, ich sag's mal ganz krass, ausbeutest, weil du sie emotional, mental, also psychisch unter Druck setzt, damit noch mehr reinkommt und du noch mehr für dich holen kannst und vielleicht dann auch irgendwie irgendwelche Artikel noch schreibst und Bücher und dies und jenes und du bewerbst es ganz hart bei deinen Leuten in der Gemeinde, einfach, dass du dann noch mehr Geld bekommen kannst, dann sage ich mir immer, das ist nicht die richtige Art und Weise und der Herr wird das nicht segnen. Und also ich möchte nicht vor dem Herrn stehen eines Tages und so gehandelt haben.
Ja.
Also dann stimmt irgendetwas nicht. Und was wir das machen, wir machen das aus Liebe zum einen zum Herrn und aus Liebe natürlich zu den Menschen. Und der Herr gibt einem dann auch eine entsprechende Last dafür, sodass dir dann diese anderen Dinge, den Verzicht, den du üben musst, dass es dir dann nicht so viel ausmacht, ja. Und vorhin habe ich ja so scherzhaft gesagt, was für Hobbys hatten die. Und wenn ich jetzt so zurück überlege, bei mir mittlerweile, ich wüsste jetzt kein Hobby, das ich angeben kann. wo ich sage, ja, ich habe jetzt noch Zeit für ein Hobby. Ich sollte vielleicht mehr Sport machen, aber das würde ich nie als Hobby bezeichnen. Sondern eine Notwendigkeit, eine Qual, ja. Aber so wirklich so ein Hobby ausleben zu können, im größeren Stil, wie manche einer sich das als gönnt, Das ist nicht möglich, zumindest nicht, wenn du halt auch noch Vollzeit anders arbeitest. Also wenn du noch einen weltlichen oder säkulären Beruf hast, geht es nicht. Also ich habe auch schon mit vielen anderen Pastoren auch drüber gesprochen, die auch noch am Arbeiten sind und die haben alle dieses Problem. Also du musst auf deiner Arbeit präsent sein und danach bist du für deine Familie zwar auch noch da, aber trotzdem musst du auch weiter vorbereiten für die Gottesdienste. Du kannst nicht jeden zweiten Sonntag sagen, wisst ihr was, heute machen wir mal einen Gebetstag.
Ja.
Also, weil ich habe mich jetzt mal nicht vorbereitet, weil ich wollte jetzt einfach mal, was weiß ich, angeln gehen mit meinen, was weiß ich, keine Ahnung, Modellbau machen und so, irgendwelche Hobbys, komische. Das geht natürlich dann alles nicht mehr. Und, ja. Aber es ist eigentlich auch kein Problem, weil man, das vielleicht nicht jeder kann es nachvollziehen, aber man lebt dafür.
Ja.
Das ist eine Berufung, ist ja kein Beruf, es ist wirklich eine Berufung und du lebst dafür und es macht dir nichts aus, wobei es aber auch Tage gibt, wo du einfach sagst, nee, heute will ich nicht, heute kann ich nicht mehr, heute bin ich fertig, heute habe ich auch keine Lust, das gibt es natürlich auch mal, aber das sollte natürlich nicht häufig sein, ab und zu ist das mal der Fall, ja. Und ja, auch damals eben, um nochmal den Bogen wieder zu kriegen für uns alle, damals ja auch schon in dem Alten Testament und auch schon bevor Moses die Gesetze gegeben hatte, haben die Menschen dem Herrn etwas darbringen wollen. Und insbesondere dann natürlich in der Zeit, als ein Priestertum da war, als das mosaische Gesetz da war und so weiter, um jetzt bei unserem Kulturkreis zu bleiben, bei dem christlichen, jüdischen Kulturkreis zu bleiben, da war das wirklich so, die mussten ja was bringen, damit die Priester, die ja die permanent dienen mussten in den Tempeln, Anlagen oder in der Stiftshütte zuerst, die mussten ja irgendwie versorgt werden. Die konnten ja nicht auch noch auf dem Feld arbeiten, die konnten sich nicht um Tiere kümmern und dies und jenes, um dann wirklich vollständig sich um sich kümmern zu können. Und dafür hat dann das Volk etwas gegeben, damit die halt überleben können. Und dieses Prinzip gilt ja heute immer noch. Und so ging es dann früher auch los, dass sie Opfer gebracht haben, aber sie haben auch ihren Zehnten gebracht. Und sogar schon bevor Moses die Gesetze, also der Herr dem Moses die Gesetze gegeben hat, so rum vielleicht, auch zum Zehnten zahlen, hat man diese Praxis schon gehabt, und zwar, dass man das die Erstlinge seiner Frucht hervorgebracht hat. Und das ist das zum Beispiel auch der Abraham, der hat auch 10% von seiner Beute und so weiter gebracht, einem König und Priester gleichzeitig, Melchisedek, jetzt kennen wir ihn, haben wir gehört. Das ist so ein kleiner Insider bei uns, wir hatten eine lange Bibelstudie mal über den. Wir werden jetzt nicht diese Bibelstudie machen, keine Sorge. Und aber ja, bei uns in der Gemeinde ist es so, dass wir unser Opfer dem Herrn bringen, aber wir zahlen auch unseren Zehnten dem Herrn. Vielleicht kann jemand noch ein bisschen was dazu sagen, dass das alles von mir kommt, weil ich muss sagen, als Pastor ist es komisch oder es ist ein komisches Gefühl, insbesondere dann, wenn man über den Zehnten lehren soll. Es müsste es eigentlich nicht sein. Ja, es sollte genau, was ganz Selbstverständliches sein. Ja. Aber es ist trotzdem irgendwie komisch, weil du immer weißt, es gibt Menschen, die das in den falschen Hals bekommen, die sich darüber ärgern und bei denen das Thema Geld sowieso so ein Reizthema ist. Und deswegen erzählt ihr mal ein bisschen noch was.
Die davon halt auch nicht verstehen, dass das nichts ist, was von dir kommt, sondern was von dem Herrn kommt, was du genauso wie eine andere Predigt oder eine andere Lehre dann halt auch lernen musst.
Oder weil Geld tatsächlich das Problem ist.
Ja.
Also ich glaube auch, das ist so ein Zeichen, wenn du merkst bei dir selber, oh, es fällt mir schwer, jetzt den Zehnten zu geben, wenn wir jetzt damit bleiben. Der Zehnte ist eben das erste Zehntel. Weil das ist auch so was, manche geben dann von den Resten, die übrig sind, aber es ist tatsächlich der erste Teil. Zum Beispiel, du kriegst 1.000 Euro, dann ist der Zehnte 100 Euro und nicht der Rest von den 1.000, wenn was übrig bleibt, weil
die Sache ist, es wird nämlich nie was übrig
bleiben. Genau, das ist es nämlich, weil der Feind wird da schon drauf achten, dass du dann Zeug ausgibst und Geld hier ausgibst und da was und hier und am Ende des Monats sind nur noch 70 Euro übrig und das ist nicht der Zehnte. Und spannenderweise bezeichnet Gott das sogar als Stehlen. Das ist ein ganz berühmter Vers, den wirst du immer mal wieder hören. In Maleachi 3, Vers 8 bis 10 fragt Gott eben, ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich, ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und dem Opfer. Und da sagt Gott eben, dass wenn wir den Zehnten nicht bringen, dann ist das Stehlen von ihm. Nicht von dem Pastor, nicht von irgendeinem Menschen, sondern von Gott selbst. Und das ist so ein Vers, krass. Von Gott zu stehlen, wenn man sich das mal bewusst macht, wir sagen ja, wir lieben Gott und wir wollen ihm dienen und alles geben. Und dann, wie du gesagt hast, ich gebe dir mein Leben, Herr, alles gebe ich dir. Aber dann merkst du in deinem Herzen, oh, da habe ich ein Problem damit, dann ist das auch wieder Gnade Gottes, weil wir merken, hey, Gott arbeitet noch an uns und hilft uns, da dann auch das loszulassen. Ja, nicht so verkrampft beim Geld zu sein, sagen, oh, ich kann das nicht geben, ich kann den ersten Teil, ich musste erst alles bezahlen und dann kann ich noch geben. Ja, da habe ich von meiner Tante tatsächlich, die erzählt da immer mal wieder drüber. Die ist da wirklich stark auch im Geben. Die gibt wirklich, wenn gegeben werden muss, dann ist sie da sehr großzügig und hat jetzt auch vor kurzem, gerade als sie da war in Deutschland, Zeugnis darüber gegeben und gesagt, es ist nie ausgegangen. Sie hat gegeben und Gott hat wieder gesegnet. Sie hat gegeben und Gott hat ihr zurückgegeben. Nicht immer eine 1:1, wenn sie sagt, okay, ich habe 10 Euro gegeben, ich kriege 20 zurück. Aber sie hat gesagt, Gott hat immer für uns gesorgt, dass wir nie Mangel hatten an irgendwas. Mhm. Und sie ist da für mich einfach auch so ein Vorbild und ein Beispiel, die da wirklich gibt, wo sie kann und Gott einfach wieder weitergibt, damit sie weitergeben kann. Es ist wirklich toll.
Steht auch in Vers 10 übrigens von Malachi 3. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorrats raus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte, die Fülle. Und das ist im Prinzip das, was deine Tante ja erlebt.
Ja, und das ist natürlich aber nicht der Grund, warum wir geben. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil da gibt es ja auch christliche Strömungen, wo genau das eben gesagt wird. So, ja, gib nur, dann wirst du im Wohlstand und im Überfluss leben und Gott gibt dir Jets und Autos und wenn du kein Haus hast, dann bist du nicht im Willen Gottes. Mhm. Und das stimmt natürlich auch nicht. Gott möchte natürlich nicht, dass wir in Armut leben und betteln, wie du auch gesagt hast vorhin, Pastor, dass wir jetzt, mir reicht gar nichts, ich überlebe gerade so, aber ich bin dankbar mit dem, was ich habe. Das ist auch, glaube ich, auch nicht der Wille Gottes, dass wir in Armut da vor uns hindümpeln und hoffen, dass wir es irgendwie schaffen. Sondern Gott sorgt dafür uns und er kümmert sich um uns. Und auch wenn Menschen Wohlstand haben und jetzt sogar ein Haus haben und vielleicht ein Auto und vielleicht sogar noch eins, weil es eine große Familie ist, dann ist es nicht, also der ist nicht im Willen Gottes. Das kommt manchmal so rüber. Ich habe das tatsächlich auch früher öfter gedacht. Okay, der hat viel Geld, dann kann der nicht so ein guter Christ sein wie andere, die nicht so viel Geld haben. Und das stimmt einfach nicht. Das finden wir nicht im Wort Gottes.
Der Herr gibt halt auch nur, was du halt handeln kannst. Ne? Also wenn ich jetzt hier, sage ich jetzt mal, 2 Millionen verdiene, ich weiß ganz genau, ich werde auf jeden Fall nicht das handeln können. Also vielleicht jetzt im Moment nicht, vielleicht irgendwann später in der Zukunft. Mhm. Who knows? Aber jetzt im Moment kann ich dieses große Geld nicht handeln, weil ich das einfach dann einfach verprassel oder auch nicht das zum Herrn zurückgebe. Und der Herr weiß es ja, der Herr kennt ja mein Herz. Und somit glaube ich auch, dass der Herr auch das sieht. Also bei jedem Einzelnen so, ey, hier, wenn ich jetzt dir, sag ich mal Steven hier, mehr Geld gebe, wie du eigentlich, wie du es dir wünschst, dann bist du vielleicht nächste Woche nicht mehr in der Gemeinde. Jetzt richtig, vielleicht richtig brutal ausgesagt, aber, und das ist, glaube ich, auch teilweise Gnade Gottes, dass wir vielleicht, also nicht zu viel bekommen, auch Gnade Gottes, dass wir, wenn wir gesegnet werden, dass wir gesegnet werden, natürlich ist auch, aber auch manchmal Gnade Gottes, dass wir nicht so viel bekommen, wie wir es uns gerne vorstellen oder gerne haben möchten. Also da muss man einfach auf sein Herz dann gucken und aber auch vertrauen. Und auch vertrauen, dass der Herr wirklich das Beste mit uns meint. Also auch wenn wir jetzt sagen, okay, wir verdienen jetzt nicht das, was wir uns wünschen, aber nee, der Herr weiß schon Bescheid. Der Herr, ich vertraue dem Herrn und ich gehe jetzt weiter mit dem Herrn, weil der Herr weiß. Und wie gesagt, Kühlschrank ist noch voll, Essen ist noch da, wie wir auch gelesen haben. Der Herr guckt auch, dass wir nicht hier verhungern. Und somit gehen wir dann einfach weiter und vertrauen dem Herrn.
Mhm. Ja. Also um dieses Extrem, was ihr vorhin nochmal gesagt habt, dass einige Leute glauben, also wenn du natürlich ein Jet hast, ein Haus hast und dies und jenes, dann bist du von Gott gesegnet, dann bist du wohl im Wille Gottes. Das ist ein Extrem. Das andere Extrem habt ihr ja auch angesprochen, dass manche Leute sagen, ja, eigentlich musst du nur gerade über die Runden kommen, das ist das muss reichen und nur dann bist du wirklich im Wille Gottes. Das sind halt, wie gesagt, diese zwei Spektren. Das finde ich ist nicht korrekt. Und dazu möchte ich vielleicht mal sagen, ich habe mal einmal nicht so lange her in einem anderen Podcast, englischsprachigen Podcast, das gehört in dieser Gedanke, fand ich so interessant, weil da bin ich nie selber drauf gekommen, auf diesen Gedanken, und deswegen fand ich ihn interessant. Und zwar hat mal jemand gesagt, was ist denn egoistischer? Ist es der Christ, der so betet, dass er sagt, Herr, gib mir nur so viel, wie ich gerade brauche? Oder ist der egoistischer im Vergleich zu demjenigen, der sagt, Herr, segne mich im Überfluss, und dann ist derjenige, der im Überfluss gesegnet wird, auch derjenige, der anderen gibt?
Hey.
Weil derjenige, der nur für sich bittet, das ist gerade für sich, der kann andere nicht mehr segnen. Aber er ist selbst gesegnet worden.
Ja.
Das ist wie so eine Art versteckter Egoismus, der da ist.
Ja.
Weil dann ist nur für ihn oder sie, ist egal, und muss dann auch und kann auch keinem anderen Menschen mehr irgendwas Gutes tun. Aber der Herr möchte uns doch benutzen. Der Herr möchte uns benutzen in allen Bereichen. Er möchte uns benutzen im Gebet, in der Zeit, in unseren Talenten, aber doch auch in unseren finanziellen Mitteln. Mhm. Aber wenn wir da sagen, aber da nur so, dass es gerade für mich reicht. Ja.
Witzig. Wow. Ja, da muss man einfach nur humble sein dann wahrscheinlich. Ja. Und dann denkt man eigentlich gar nicht drüber nach, wie wir eigentlich helfen können, finanziell auch, weil das ist jetzt ein cooles Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sag's trotzdem einfach.
Die Namen.
Aber hätten Leute jetzt hier alle, also hätten die Gemeinde, also die Leute hier in dieser Gemeinde gesagt, okay, hier gib mir nur das, was ich brauche und mehr nicht, dann hätten wir vielleicht nicht dieses schöne Gebäude gehabt, wie wir es jetzt haben. Weil das ganze Zeug kostet ja alles, Material. Ich glaube nicht, dass du alles hier selber gezahlt hast hier.
Ich erinnere mich nicht.
Ja, genau, also das waren, weil Leute gesegnet wurden und dann die Kirche mit finanziell gesegnet haben. Und somit, die waren gesegnet und haben gesagt, ey, danke Herr, hier, ich gebe es der Kirche weiter. Und jetzt haben wir, wie gesagt, dieses wunderschöne Gebäude hier mit so vielen coolen Sachen. Wir haben Livestream, wir haben PCs, wir haben Mikrofone, die funktionieren. Es gibt auch Mikrofone, die nicht funktionieren. Wir haben alles, also genügend Stühle für alle. Und wir haben sogar Essen hier drin. Also alles haben wir hier da. Und wie gesagt, das auch nur wegen den Geschwistern, weil sie halt ein bisschen mehr hatten und es dann weitergeben konnten.
Ja, und weil manche im Vertrauen dem Herrn auch gegeben
haben. Ja, sowieso.
Es gab auch Zeiten, da war es für jeden von uns in der Gemeinde finanziell eng. Und trotzdem haben einige gesagt, nein, ich bleibe treu, auch im Zehnten zahlen. Also das haben manche Leute, also ich habe es auch schon mal gehört, wie jemand gesagt hat, ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten, den Zehnten nicht zu zahlen.
Krass.
Finde ich gut.
Ja.
Das sind dann Leute, die haben Erfahrungen gemacht, wirklich.
Ja.
Also das sagt man nicht einfach so.
Ja.
Ich erinnere mich auch von früher, meine Eltern haben wirklich so Tabellen, wo die alles Mögliche mal reinschreiben, haushaltsbuchmäßig, so viel Spritgeld, so viel dies, so viel das. Und ich habe immer wieder mitbekommen, wie meine Eltern so gesagt haben, hey, das kommt doch alles gar nicht hin, aber irgendwie kommt es trotzdem hin. Also quasi, die haben natürlich gegeben auch der Gemeinde und haben aber so viele Kosten dann teilweise gehabt und haben gesagt, wie kann das sein, dass wir das trotzdem alles noch bezahlen können? Eigentlich mit dem, was wir verdienen, sollte das doch gar nicht passen. Also solche Sachen, wo man sieht, das ist gemeint, wenn jemand sagt, ich kann es mir nicht leisten, den Zehnten zu geben. Den Zehnten zu geben, weil tatsächlich der Herr Segen gibt der Person und auf einmal das finanziell funktioniert, wo es normal vielleicht gar nicht gegangen wäre.
Ja, da ist ein wirklich auch ein Geist dahinter, der versucht, die Menschen davon abzuhalten, dem Herrn zu geben, auch insbesondere den Zehnten zu geben. Da gibt es genug, die dagegen sind und dagegen reden. Und wie gesagt, wir wissen, es ist schon Schmuh damit getrieben worden in der Vergangenheit, darum geht es nicht. Aber es ist nicht nur das, da ist wirklich ein Geist dahinter, der versucht, das Werk Gottes zu hindern.
Ja, genau.
Denn ganz, ganz ehrlich, du hast es vorhin ja schon angesprochen, wenn die Leute ihren Zehnten nicht geben würden und ihre Opfergabe nicht geben würden, wie viele Gemeinden wären dann heute nicht gebaut worden?
Genau.
Ja, so.
Und das kann nur von jemandem kommen, der noch nie dabei war, was es bedeutet, eine Gemeinde aufzubauen, von so einer Person, die dagegen ist. Und das ist ein Geist, der dahinter ist, der will, dass Gemeinden zumachen, dass keine weiteren entstehen.
Ja.
Und das ist leider so. Mhm. Aber wie gesagt, wir sind treu darin.
Ja, und noch zu dem einen Punkt zurück, habe ich auch noch einen Bibelvers, damit ich auch noch einen Bibelvers reinbringe. Aber den fand ich auch so cool bei der Vorbereitung. Sprüche 11,24 sagt, einer teilt aus und hat immer mehr, ein anderer karg, da er nicht soll und wird doch ärmer.
Ja, stimmt. Ja.
Und das ist nämlich auch genau das, worüber wir gesprochen haben, mit dem, wenn der Herr dich im Überfluss segnet.
Ja.
Und der eine karkt da, wo er nicht soll.
Genau.
Das heißt, also es gibt Bereiche, wo wir sparsam mal sein sollen, nicht übertreiben sollen, aber wenn es um die Arbeit im Reich Gottes geht, vor allen Dingen, wenn der Herr einen überführt sowas, dann sollten wir nicht sparen. Und der Herr wird dann weder geben, weiterhin im Überfluss. Und wie gesagt, das ist nicht unsere Motivation, haben wir ja vorhin auch schon gehört, dass wir deshalb geben. Aber das ist halt ein Investment, das wir machen.
So ist es.
Ein Investment in die Ewigkeit, in das, was wirklich wichtig ist und was zählt. Und Nahrung ist wichtig, Kleidung ist wichtig, absolut. Aber keine Ahnung, ein Zweitwagen, Drittwagen, noch ein Boot, ist das wirklich so wichtig? Ja. Ja, nicht, dass man das sich nicht gönnen sollte, wenn der Herr dich finanziell so sehr segnet, dass du das auch mal erlauben kannst und du trotzdem bereit bist, wenn was gebraucht wird, im Reich Gottes zu geben und es dir absolut nicht schwerfällt, weil du nicht an dem Geld hängst, weil du dein Leben nicht auf dieses Geld aufbaust, weil du dann, das hat nicht diesen Griff in dir an dich. Das ist natürlich dann was anderes, weil warum sollen Christen nicht gesegnet sein? Das ist ja blödsinnig.
Ja. Und wir haben es jetzt hier nicht erwähnt, aber generell hört man das ja auch immer wieder, Abraham oder auch Hiob, die haben so viel gehabt, dass Leute, die heutzutage vielleicht auf Reiche den Finger zeigen und sagen, die können keine Christen sein, da werden die aber auch den Finger auf Salomo und die ganzen Menschen in der Bibel zeigen. Das ist nicht der Wille Gottes, dass wir irgendwie jemanden anklagen. Und aus, das ist Neid, glaube ich, auch der spricht.
Ja, glaube ich auch, ja.
Vielleicht noch ein anderer Punkt, so einfach nur mal zum Nachdenken. Das ist nicht das Einzige, aber es ist vielleicht ein weiterer Punkt, um nachzudenken. Wie ist es denn da draußen in unserer Welt? Welchen Leuten wird denn zugehört vor allen Dingen? Es wird oft denjenigen zugehört, die wir als sehr erfolgreich erachten. Also es ist vielleicht... Vielleicht nicht das beste Beispiel, aber es ist vielleicht ein Elon Musk, es ist vielleicht ein Jeff Bezos, es ist vielleicht irgendein anderer erfolgreicher Unternehmer oder was auch immer und die reden vielleicht Stuss, vielleicht auch manchmal nur Blödsinn, aber die Leute sind gewillt, denen zuzuhören, weil sie der Meinung sind, die haben etwas erreicht, die haben dann wohl auch etwas zu sagen, was mir in meinem Leben helfen könnte. Und jetzt haben wir dann nur Christen, die wirklich so an der Armutsgrenze irgendwo leben und die sagen, wir haben auch etwas für dein Leben, wir haben was Wichtiges und die gucken dich an und denken, really?
Was denn?
Was denn? Was soll ich? Hä? Ja. Was? Ja. Du kommst ja gerade irgendwie, klar. Und ich sage nur, das ist nur ein Teilaspekt. Ich sage, dass es darum hauptsächlich geht. Das ist nur ein kleiner Teilaspekt. Ja. Und deswegen denke ich auch, es ist nicht der Wille Gottes, dass Christen ein Armutsgelübde ablegen müssen sozusagen, sondern der Herr gibt jedem, wie du es vorhin auch so schön gesagt hast, so viel, wie er oder sie auch wirklich handeln kann, ohne durchzudrehen oder abhängig davon zu werden. So.
Paulus schreibt davon auch, ich weiß nicht mehr, in welcher Gemeinde das ist, dass es eben auch Reiche, Mittlere, Ärmere gibt und dass aber trotzdem alle eins eben sind. Und so ist es eben in der Gemeinde auch. Es kommt eben nicht auf das Geld an. Ja, oder wie reich du jetzt bist. Ob du jetzt ein Auto hast, ob du mit der Bahn fährst, was auch immer. Sondern wir sind alle trotzdem eben ein Leib geworden. Und dann auch kann dieses Neidthema eben kommen. Ja, wo der Feind eben bringt, so, ja, guck mal, was der alles hat. Ja. Und du nicht. Ja. Aber ihr habt doch denselben Gott, oder? Ja, was ist da denn los? Und dann kommt eben wieder, okay, ist man dann geistlich genug zu erkennen, okay, vielleicht will Gott einfach auch nicht, vielleicht kann ich einfach nicht wirklich nicht damit umgehen und diese Person kann es eben und ist da gesegnet. Und da kam auch mal eine Predigt drüber, dass da sollten wir uns tatsächlich freuen. Das sollte unsere Reaktion sein. Ja. Ja, wenn wir beten auch für andere, Herr, segne die Person. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es auch manchmal so lapidar gesagt, so euer ja, aber Herr, segne die Person, dann segnet er sie wirklich und dann sagen sie, Moment mal, ja wie, der hat jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen und ich, was ist hier los? Ja. Aber das ist unser Gebet und wir sollten uns dann freuen, hey, Herr, danke, dass du ihn gesegnet hast.
Ja. Also ich glaube, wir könnten bestimmt noch einiges sagen über dieses Thema Geld, über Zehnte und dies und jenes, wollen jetzt auch nicht übertreiben, aber wenn du investieren möchtest, dann investier. Du kannst auch in ETFs investieren, du kannst auch in anderen Kapitalanlagen investieren. Aber denke daran, wenn du ein Christ bist, dann investier zuallererst einmal in das Reich Gottes.
Ja.
Und wie heißt es so schön in der Schrift in Matthäus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles andere auch zufallen. Und auch das ist zutreffend für dein Geld. So, der Herr hat nichts gegen das Investieren. Aber vergiss das Reich Gottes nicht, sondern lass es eher an erster Stelle sein, bevor du nur an dich, an deine eigenen Bedürfnisse oder deinen eigenen Vermögensaufbau denkst. Ja. In diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch genug mit auf den Weg gegeben haben zum drüber nachdenken. Und wir hoffen und wünschen selbstverständlich, dass der Herr euch segnet in vielen Bereichen und auch in finanzieller Hinsicht, dass der Segen Gottes auf euch und auf euren Familien liegt. Und wir wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Jawohl, Gottes Segen.
Fröhliches Geben.
Bis dann.